Bei Lehrkräften ist ganz schwer den Fokus meist immer darauf, woher habe ich meine Informationen, weil das erstmal ein grundlegendes Problem ist. Die Geschichte über Zinti und Roma wurde über Jahrhunderte aus der Mehrheitsgesellschaft geschrieben und mit rassistischen Zuschreibungen geschrieben. Und mir geht es darum, sich selbst erstmal zu reflektieren und zu schauen, okay, was bedeutet das überhaupt für meine Arbeit?
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnungen in der Teeküche, digitalen Teeküche heute mal wieder. Es ist die erste Folge in 2025, die ich aufnehme. Und ich freue mich sehr, dass wir die zusammen aufnehmen können. Und wer dieses Wir ist, das würde ich dir jetzt erstmal überlassen, dass du dich einmal kurz selber vorstellst.
Ja, hallo, ich bin Kelly Laubinger. Ich bin Zinsitzer, ehemalige Vorsitzende der Bundesverein der Zinti und Roma, Geschäftsführerin der Zinti Union Schleswig-Holstein. Und ich habe noch ein paar andere Titel, aber die lassen wir jetzt weg. Wir machen es kurz. Ach so, ich bin Erzieherin. Das ist vielleicht noch wichtig für den Podcast. Und ich habe viele Jahre mit Geflüchteten gearbeitet.
Vielen Dank. Vielleicht so ein bisschen noch zu unserem Hintergrund. Wir kennen uns vom Netzwerktreffen der CPPD. Also wir haben uns auch schon ein, zweimal analog gesehen und lange geplant schon, dass wir diese Folge aufnehmen. Wie das immer so ist, hat es ein bisschen gedauert und jetzt schaffen wir es. Und ich finde es voll cool, weil wir haben uns das letzte Mal im Oktober gesehen beim Netzwerktreffen. Und ich teile ja auch immer mal wieder Inhalte der CPPD. Da geht es explizit um Erinnerungskulturen, aber eigentlich finde ich, die Arbeit geht natürlich auch irgendwie durch dieses Netzwerk darüber hinaus. Und darüber bin ich auch dir gefolgt und deine Arbeit. Bin jetzt ganz gespannt, was wir darüber heute alles so bequatschen, hören, lernen, verlernen. Wir werden sehen. Ich habe mir für dieses Jahr so eine kleine Veränderung ausgedacht, mini kleine für den Podcast, weil ich jetzt seit dem oder am Anfang ja wir und danach ich zu Beginn immer gefragt habe, woran die Leute, Gästinnen denken, wenn sie ans Thema Schule denken, in Verbindung mit der Arbeit, die sie heute so machen. Und ich habe gedacht, ich erweitere das jetzt mal so ein bisschen, die Fragen, und mache das so richtig Podcast-like. Mache es so, dass ich mir mal Gedanken darüber mache, was mich eigentlich sonst noch so in diesem Kontext von den Gästinnen interessieren könnte, und habe mir so eine Liste erstellt von so ganz vielen Sätzen, die man beenden kann, wenn man will. Das sind jetzt insgesamt 40, das sind ganz schön viele Sätze geworden, die alle irgendwie was mit dem Thema Diskriminierungskritik, Antirassismus, Antidiskriminierungsarbeit, Diversität, Sensibilität und so weiter im Kontext Schule und Gesellschaft, Bildungssystem etc. zu tun haben. Ich erkläre das jetzt einmal hier so ausführlich, weil es die erste Folge ist, und dann ab dann werde ich das einfach machen, und du bist jetzt quasi die Erste, die das mit mir ausprobieren kann. Also wenn wir jetzt total scheitern sollten, dann verwerfe ich das Ganze vielleicht auch wieder, aber ich dachte, es könnte vielleicht ganz spannend sein. Und die Idee ist, dass du einfach eine Zahl, also dass wir vielleicht drei Sätze machen, mal gucken, ob das bei der Zahl 3 bleibt, dass du eine Zahl sagen darfst zwischen 1 und 40, so richtig wie in der Schule, und ich dir dann den Beginn dieses Satzes, der dann der Zahl entspricht, vorlese, und du versuchst, den Satz zu beenden. Du darfst den auch gerne noch weiter kommentieren. Also wenn du ihn jetzt irgendwie beendet hast und sagst, aber dazu möchte ich auch kurz noch was sagen, dann hast du natürlich den Raum dazu. Hast du Bock drauf?
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Ja, ist ein komplett neues Format. Toll, ich bin gespannt.
Okay, dann darfst du eine erste Zahl nennen.
30.
Okay. Es geht direkt spannend los. Dem Rechtsruck, das Wort kann man ja direkt irgendwie auch ein bisschen in Frage stellen, und wir können es auch um der Realität nennen, aber der Satz ist, um dem Rechtsdruck in Europa und Deutschland entgegenzuwirken, bräuchten wir in der Schule, Punkt, Punkt, Punkt.
Einen, ja, grundlegenden Perspektivwechsel, dass die Menschenrechtsbildung ein Großteil der schulischen Bildung einnimmt.
Wow, okay. Das ist gut gelöst. Ja. Ich habe mir schon gedacht, das ist nämlich überhaupt nicht einfach, weil es natürlich direkt große Themen anspricht, direkt zu Beginn von so einem Gespräch. Aber das war ja schon so druckreif. Okay, dann nehmen wir noch eine
Witzig.
zweite Zahl, würde ich sagen.
Sieben.
Okay. Ah, das geht ein bisschen auf die Ursprungsfrage zurück. Okay, meine Arbeit heute hat mit Schule zu tun, weil Punkt, Punkt, Punkt.
Meine Arbeit heute hat mit der Schule zu tun, weil ich eine Lehrerin hatte, die mich dahingehend bestärkt hat, nach vorne zu gehen und anderen Schülerinnen etwas zu erklären. Ich hatte bis dahin auch nie gedacht, dass ich das mache. Ich war sehr zurückhaltend, war ein sehr zurückhaltendes Kind und auch eine zurückhaltende Jugendliche. Und mit der Zeit kam dann erst so mein Selbstbewusstsein.
Ich will jetzt nicht spoilern, deshalb halte ich mich zurück mit dem, was mir jetzt schon so auf der Zunge liegt und würde sagen, eine letzte Zahl. Okay. Wenn ich an meinen besten Schultag zurückdenke, dann Punkt, Punkt, Punkt.
Wenn ich an meinen besten Schultag zurückdenke, war mein Abschlusstag eigentlich. Also gar nicht wegen der Schulzeit an sich, sondern ich war einfach unheimlich stolz, dass ich das geschafft habe.
Cool, vielen Dank, dass du das teilst. Ich würde sagen, das hat schon mal gut geklappt. Ich bin gespannt, wie es damit so weitergeht. Mir ist jetzt direkt eingefallen, aufgrund der zweiten Frage, die ja auch die Ursprungsfrage war, dass es für Zuhörende natürlich spannend ist, erstmal ein bisschen was über deine Arbeit zu erfahren. Und da bist du wahrscheinlich die Beste, um das so ein bisschen zu erklären. Du kannst so viel erläutern, wie du möchtest. Das ist dein Raum, deine Arbeit so ein bisschen vorzustellen. Und ich glaube, darüber kommen wir dann auch ganz gut ins Gespräch über Schule, über das Bildungssystem vielleicht auch, aber auch darüber hinaus. Und was es vielleicht auch bräuchte oder ja, was so deine Gedanken oder unsere dann geteilten Gedanken darüber sind.
Ja, was ich so mache, ich hatte letztens erst eine Begegnung, wo mir jemand sagte, so wie du arbeitest, möchte ich gerne mal Urlaub machen. Und fand ich ziemlich daneben, weil ich habe seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. Und das ist die Realität von Aktivistinnen im politischen Bereich. Das führe ich erstmal vorweg. Was mache ich? Ja, ich mache politische Arbeit. Also ich überlege mir strukturelle Lösungen für strukturelle Probleme. Also ich beschreibe meine Arbeit eigentlich immer so, dass ich nerve und störe. Ich störe, indem ich Perspektiven von Sinti und Roma versuche sichtbar zu machen in einem System, das Sinti und Roma strukturell unsichtbar macht und damit zur weiteren Aufrechterhaltung von Rassismus beiträgt. Ich nerve Politikerinnen, NGOs und viele weitere, um für Sichtbarkeit für Sinti und Roma zu kämpfen. Ich habe politische Ideen entwickelt für strukturelle Lösungen. Und es ist so, dass ich zum Beispiel als Bundesvorsitzende an den Entwurf für einen Staatsvertrag zwischen der Bundesregierung und der Minderheit der Sinti und Roma mitgearbeitet habe und dort Ideen eingebracht habe. Gemeinsam mit meinem Team der Sinti Union Schleswig-Holstein haben wir die Politik hier vor Ort so genervt, wie wir erreicht haben, dass die Geschichte der Sinti und Roma erstmalig in einem Bundesland in Deutschland aufgearbeitet wird. Also das war im Januar 22 wurde es beschlossen und das war natürlich ein Riesenmeilenstein. Wir nerven auch Schulen zum Beispiel, indem wir immer mal wieder Fortbildung anbieten. Wir stören, indem wir sichtbar sind und auch nicht, ich sag mal, Ja und Amen zu allen sagen, sondern schon unsere Perspektiven einbringen wollen. Und also für radikale Veränderungen kämpfen. Das ist jetzt erstmal so ein Groben. Also ich gebe auch
Ja.
Fortbildungen, einige Seminare und so weiter für verschiedene Bereiche, unter anderem auch für Lehrerinnen, aber ich schule auch Schülerinnen. Je nach Anfrage, das ist natürlich auch immer so eine Sache, eine Ressourcenfrage, zum einen zeitlich, aber auch finanziell. Und da bemerke ich immer wieder, wie viel Unwissenheit vorherrscht. Und es ist so, dass wir viele E-Mails kriegen, die Roma und Sinti generell sehr stigmatisieren, also rassistisch stigmatisieren. Es sind dann so Anfragen wie, wir haben hier ein Sinti- und Roma-Problem. Es ist so, als würde man erwarten, dass wenn ich die E-Mail lese, genau weiß, welches Problem ist. Das ist schon sehr daneben, als man Probleme generell identifiziert. Also das sollte man bei keiner Gruppe machen. Und es wird halt sehr häufig gemacht bei Sinti und Roma, dass nicht genug differenziert wird. Also meistens ist es immer so gleich ein Roma-Problem, Sinti und Roma-Problem. Und es wird erwartet, wie gesagt, dass wir die Antwort gleich parat haben, ohne dass wir genau wissen, welche Gruppe handelt es sich ganz konkret. Die Anfrage kann sich um deutsche Zugewanderte oder andere Geflüchtete aus der Minderheit handeln. Naja, also auf jeden Fall, viele denken nicht darüber nach. Oder wenn zum Beispiel ein Kind nicht mit Klassenfahrt darf, dann wird es immer so hingeschoben, als wenn es ja so, die dürfen nicht, weil die Eltern zum Beispiel, also als Beispiel, Helikoptereltern sind. Ja, natürlich gibt es auch unter Zinderoba wie überall Helikoptereltern, aber mir fehlt sehr häufig das Bewusstsein für die Geschichte der Zinten Roma. Also, dass Kinder und Jugendliche direkt aus den Schulen deportiert worden sind während der Zeit. Das Wissen ist häufig überhaupt nicht vorhanden, was das alles bedeutet. Schule an sich als gewaltvolle Institution, die sehr verknüpft mit Trauma ist, mit dem transgenerativen Trauma. Und dann zusätzlich noch die strukturelle Diskriminierung, die ja sowieso vorherrscht. Also es gibt ja keinen Raum ohne strukturelle Diskriminierung. So, auch mein Raum ist nicht frei von struktureller Diskriminierung. Das ist so mein Verständnis von Rassismus und Antisemitismus und so weiter und den ganzen Ismen, dass ich auch nicht frei davon bin. Schule an sich ist dementsprechend auch kein freier Raum hiervon. Und es ist aber so, dass ich ganz häufig bemerke im Gespräch mit Lehrerinnen, was ich selbst auch erstmal sagen muss, damit die andere Seite dann erst, ja, rassistische Narrative auch zugestehen kann. Also total. Manchmal vielleicht noch mit einer Nachfrage. Wir haben auch rassistische Bilder. Ja, okay, ich dann auch nach dem Motto. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also es fehlt einfach eine grundlegende Perspektive auf Menschenrechte.
Total. Ich finde diesen Punkt total spannend und wichtig, also generell in der Antidiskriminierungsarbeit, vor allen Dingen auch in der Schule. Ich nenne es jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob das ein passender Fachbegriff ist, ich nenne es jetzt mal Diskriminierungsspiralen so zu erkennen und auch dekodieren zu können, weil das ist ja jetzt nicht nur ein Beispiel, was auf die von dir beschriebene Situation zutrifft, ne? Also was du gerade gesagt hast, Schule als historisch und in der Gegenwart als oft auch gewaltvoller Raum und dieses sich gegenseitige Bedingen von Diskriminierungsformen. Also ich mache es jetzt nochmal deutlicher an dem Beispiel, was du auch genannt hast, also die Tatsache, dass in der NS-Zeit, in Zeiten des Holocaust, Deportationen aus Schulen, also Ausschluss natürlich stattgefunden hat und dann Deportationen stattgefunden hat, Massenermordung stattgefunden hat, als ein Trauma, was über Generationen hinweg weitergegeben wird und dann natürlich eine bestimmte Art und Weise des Verhaltens auch hervorruft, die dann wieder stigmatisiert wird und einer bestimmten Gruppe zugeschrieben wird oder vermehrt einer bestimmten Gruppe zugeschrieben wird, was dann wieder zu Diskriminierung führt. Ne? Und das ist ja also auf so einer theoretischen Ebene, wenn man sich mit Diskriminierungsstrukturen, struktureller Diskriminierung und so weiter auseinandersetzt, ist das ja kein singuläres Beispiel. Also das passiert ja immer wieder. Also eine marginalisierte Gruppe oder erstmal, es findet Marginalisierung statt durch Diskriminierung. Aufgrund dessen müssen Lösungen her, um überhaupt in Teilen überleben zu können. Man muss es schaffen, über Verhaltensweisen irgendwie klarzukommen. Und dann werden diese Verhaltensweisen wieder genutzt, um weiter zu diskriminieren und zu sagen, guck mal, diese Gruppe verhält sich doch immer so oder die machen immer das, obwohl Ursprünge ja schon in diskriminierenden Strukturen oder sogar darüber hinausgehend liegen. Und das finde ich einfach total wichtig, schon mal als Punkt auch anzuerkennen, weil das zeigt, wie wichtig es ist, auch über so Funktionsweisen und so aufzuklären. Und das ist jetzt so ein generelles Thema, ne? Es ist jetzt nicht nur in deinem Fokus, so nenne ich es jetzt mal, wichtig, aber es ist was total wichtig ist anzusprechen und auch immer wieder so aufzulösen, dass man sich über Mechanismen auch insgesamt klar werden muss, weil die sich auch tatsächlich ähneln können und eine große Rolle spielen, auch in der Schwierigkeit, sie zu durchbrechen. Dadurch auch immer irgendwie so eine Art Reproduktion stattfindet, auch wenn sich Narrative ändern oder einzelne Inhalte von Stigmatisierung, so würde ich es jetzt mal nennen, ändern können. Deshalb voll gut, dass du es angesprochen hast auch. Ja.
Definitiv ist es da wichtig, auch verschiedene strukturelle Diskriminierungsformen zu schauen, weil es viele Parallelen gibt. Dennoch ist es wichtig zu erwähnen, dass es nah 45 eine zweite Verfolgung auf Zinten Roma in Deutschland gab. Also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es diese zweite Verfolgung gab. Und das ist natürlich auch was etwas mit den Nachfahrinnen der ersten Generation auch macht.
Total. Und ja auch fortlaufend. Also wir sprechen immer wieder über Kontinuitäten, die sich natürlich anders ausdrücken können. Du hast mir im Vorfeld euren Jahresbericht geschickt und du hast eben schon so angesprochen, was so Meilensteine waren in eurer Arbeit. Und einen spannenden Punkt oder einen wichtigen Punkt fand ich auch diese Entscheidung, und vielleicht kannst du das auch nochmal so ein bisschen beschreiben, von so einer wirklich inneren Arbeit, also zu sagen, wir kümmern uns erstmal um uns, um unsere Themen, entwickeln Unterstützungsstrukturen und sowas, zu sagen, wir gehen jetzt nach außen. Also es ist schon auch wichtig, öffentlichkeitswirksam diese Arbeit zu machen, ja, uns damit vielleicht ja auch verletzlicher zu machen auf der einen Seite, aber vielleicht auch mehr erreichen zu können, was auch immer dieses mehr ist. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, wie dieser Weg war, weil wenn es diesen Weg nicht gegeben hätte, würden wir wahrscheinlich auch heute jetzt nicht in diesem Podcast sitzen.
Das stimmt. Also ja, wir hätten uns nicht kennengelernt. Man hätte so viele Menschen kennengelernt. Also es ist so, dass die Zentrumunion Schleswig-Holstein sich 2017 gegründet hat und zunächst erstmal nur community-intern aktiv war. Im Laufe der Jahre war es so, dass wir, ja, also wir hatten nicht vor, nach außen zu gehen. Dann geschah der Mord an George Floyd. Ich habe durch Black Lives Matter dann erst gelernt, dass es strukturellen Rassismus gibt. Ich habe eine Sprache gefunden für all das, was wir erleben. Und ich habe mich dann sehr viel auseinandergesetzt mit Antirassismus und so weiter. Ja, das hat mich gestärkt, der Zugang dazu. Aber ich muss auch zum Thema Zugang sagen, der Zugang ist mit vielen Hürden verbunden. Also zum einen ist es so, dass der Rassismus gegenüber Zinn und Roma sehr eng verknüpft ist mit Rassismus, also mit der strukturellen Diskriminierung aufgrund der zugeschriebenen oder tatsächlichen sozialen Herkunft oder auch Bildung und so weiter. Und es ist so, dass ich zunächst erstmal die Sprache gar nicht verstanden habe von vielen Büchern. Es spielte keine Rolle, welchen Bildungsabschluss ich habe, weil Akademikerinnen haben Bücher geschrieben, eigentlich für andere Akademikerinnen. Und dann spielte auch das Thema Geld eine Rolle. Also wo kriege ich die Bücher her, die mich interessieren, wenn ich nicht viel Geld habe? Ja, sind wir ehrlich, in den Büchereien sind marginalisierte Stimmen nicht so vertreten. Genau, das waren zwei große Hürden. Also kaufen zunächst erstmal, also den Zugang, das Wissen darüber, dass es diese Bücher gibt, das Kaufen und das Verstehen. Dann ist es so gewesen, dass ich mich, wie gesagt, sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, das weitergegeben habe. Und ich habe dann ein bisschen angefangen mit Online-Aktivismus. Das war so ungefähr Ende 20, Anfang 21. Und dann wurde ich im Juni abgelehnt von einem Fitnessstudio als Neumitglied. Dazu muss ich sagen, ich habe einen bekannten Zinti-Nachnamen. Wir haben sehr viele Zinti mit dem Nachnamen hier in meiner Kleinstadt. Es ist aber auch ein bekannter Zinti-Nachname generell innerhalb der Community, also es ist so vergleichbar wie Meier in der Mehrheitsgesellschaft, so ist mein Nachname in der Community, also sehr verbreitet. Ich wurde dort abgelehnt, bin abends nach Hause gegangen, habe mit meinem Vater darüber gesprochen. Er sagte mir, vor 6, 7 Jahren wurde ich dort schon mal abgelehnt. Er hat gesagt, ich kenne noch jemanden, an dem es noch passiert ist. Und das war das erste Mal, dass ich entschieden habe, mich zu wehren. Generell sich gegen strukturelle Diskriminierung zu wehren, war nicht etwas, was ich gelernt habe, oder was generell sehr viele Sinti und Roma nicht gelernt haben. Es ist so, dass ich halt als Enkelin von Holocaust-Überlebenden dazu erzogen wurde, also wir wurden über Generationen dazu erzogen, dass wir nicht nach außen gehen. So, schon, dass wir stolze Sinti sind, aber dass wir jetzt nicht öffentliche Ämter oder so haben sollten. Mit öffentlich ist auch gemeint, sowas wie Klassensprecherin werden oder Hausschützenkönigin oder so. Und ich bin sportlich, aber das gilt dann halt auch für andere. Ja, also es war eigentlich das, was ich heute mache, unvorstellbar damals. Und ich habe dann innerhalb des Vereins viele Gespräche geführt und habe gesagt, es ist notwendig, dass die Menschen uns kennenlernen, dass die Vorurteile weiter abbauen und so weiter. Und dass es zu nichts führt, wenn wir immer nur innerhalb unserer eigenen Bubble bleiben. Dazu muss ich sagen, ich kannte auch keine Solidarität von Menschen außerhalb meiner Community. Überhaupt nicht. Ich war immer allein mit der Versorgung. Ja, also es war dann so, dass Papier Überzeugungsarbeit gekostet und dann haben wir das beschlossen, dass wir nach außen gehen. Das war im Sommer 21 und wir haben dann innerhalb der ersten anderthalb Jahre 500 Termine ehrenamtlich absolviert. Ich habe währenddessen als Erzieherin in einer Unterkunft für Geflüchtete gearbeitet und wir haben dann durch jedes Treffen mehr gelernt. Das ist heute noch so. Also man geht aus jedem Treffen ein Stück informierter raus. Ich kannte im Juni 21 auch nicht das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. oder auch nicht. Das ist Antidiskriminierungsstellen. Heute berate ich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Aber damals wusste ich es nicht, weil es mir nie jemand gesagt hat. Und das ist auch wichtig, dass man diese Information auch weitergibt. Also selbst wenn man davon ausgeht, okay, die Person muss es wissen. Nein, sie muss es nicht wissen. Das gehört leider nicht zur Allgemeinbildung dazu. Ich finde generell das Denken von Allgemeinbildung, bestimmte Themen, die alle wissen müssen, wo der Mais auch immer so reagiert wird, wie, das muss man doch wissen oder wie, das kennst du nicht, was dann auch wieder mit Rassismus verbunden ist. Es ist wichtig, dass man diese Information weitergibt. Es geht nicht darum, dass Menschen anfangen, dann, wie ich damals, gegen Fitnessstudiobetreiber vorzugehen, also rechtlich vorzugehen, sondern erstmal, dass Menschen diese Informationen haben. Was sie dann damit machen, ist dann ihnen überlassen.
Ja, total krass. Also auf jeden Fall kann man nur sagen, wenn man sich dann die Meilensteine anschaut und überlegt, dass jetzt ist 2025, das sind ja keine 5 Jahre, also oder ungefähr 5 Jahre, wie krass die, ich will nicht nur sagen Lernkurve, weil das klingt so, als hättest nur du lernen müssen oder nur ihr, sondern auch Weiterentwicklungskurve, Aufmerksamkeitskurve, wie auch immer man es nennt, dann geworden ist. Also ich meine, du hast eine Rede im Europäischen Parlament gehalten, du hast ja gerade schon gesagt, du berätst die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, du bist super gut vernetzt und ich finde es enorm, wirklich zu sehen, auch welche MultiplikatorInnen-Funktion du damit irgendwie einnimmst und welche Strahlkraft das Ganze hat. Jetzt ist es natürlich immer noch so, wir bewegen uns in unseren Filterblasen, wo man vielleicht auch ein bisschen schneller so einen Zugriff auf auch unterschiedliche Formen von Diskriminierung und Informationsmaterial und so weiter hat. Aber gleichzeitig finde ich es total krass zu sehen, ja, was für eine Kraft so eine Vernetzung auch haben kann. Also das ist wirklich was, wo ich glaube, wo ich immer wieder, aber auch vor allen Dingen so in deinem / eurem Fall total, ja, also das hat was total Bestärkendes und auch was total Motivierendes, das zu erkennen und wie stark dann auch mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, ne, aber wie stark Allianzen und Bündnisse und sowas dann doch auch wirken können. Wir wissen alle, dass es auch nicht immer einfache Arbeit ist und dass es auch viel eigene Ambiguitätstoleranz und so weiter verlangt. Und trotzdem ist es bei euch wirklich, als ich mir das nochmal so schwarz auf weiß oder dunkelblau, lila auf weiß durchgelesen habe, habe ich echt gedacht, boah, es ist schon Wahnsinn in so 5 Jahren. Also richtig, richtig krass. Und danke dafür auch an der Stelle auf jeden Fall.
Wir verschicken die Jahresberichte an alle, die Interesse haben. Und ja, vielen Dank. Das Recht ist es wirklich unglaublich, was wir erreicht haben. Und es ist so, dass man das ganz oft gar nicht selber sieht, bis man es aufschreibt oder bis man angesprochen wird und so weiter. Und es ist so, dass bei allen Meilensteinen schwingt immer etwas mit, und zwar ist es die Trauer. Also unsere Überlebenden, die leben nicht mehr. Und man denkt ganz oft, das, was sie jetzt machen, ist schön und gut, aber sie hätten das mitkriegen müssen. So. Und sie haben immer ganz viel erzählt, aber es ist natürlich trotzdem einfach kein Ersatz. Als ich im EU-Parlament gesprochen habe, war es auch so, dass ich dachte, eigentlich hätten meine Großeltern hier sein müssen. So, oder, also ich habe zum Beispiel im Europäischen Parlament dafür gekämpft, dass, also am 27.01. am Holocaust-Gedenktag für alle Opfer des Nationalsozialismus hat dort noch nie jemand aus der Minderheit der Zivilroma gesprochen. Bis heute nicht. Also es hätte auch damals sehr geklappt. Das muss man wirklich mal vorstellen. Und dann halte ich dann eine Rede und denke mir im Nachhinein, da hätte jemand aus der Minderheit sprechen. Also wir leben da. Und das ist etwas, was bei jedem Meilenstein schmerzt. Mein Opa war zum Beispiel, also die einzige Person aus der Minderheit, der sind in Roma aus Schleswig-Holstein, die ein Zeitzeugeninterview gegeben hat, das auch online ist. Damals war nie jemand bereit, sich das anzuhören. Also er war in 2 Schulen. Er hat viele Enkelkinder und gehabt und viele Enkel. Und es ist so, dass 2 Schulen, und das ist unglaublich eigentlich so, weil er war jemand, der immer erzählt hat und bereit war, darüber zu sprechen, am wollte, dass andere die Geschichte hören, unsere Familie. Und durch die CPPD, wo wir beide auch Mitglied sind, ist das Dynamic Memory Lab entstanden, an das Hamza Bitici von Roma Trial auch gearbeitet hat. Und wir als Synonym zu Vicolte haben es mit erweitert und haben das Interview meines Opas mit reingepackt. Und die Ausstellung ist jetzt in Madrid. Und das ist natürlich auch wieder so ein großer Meilenstein, dass seine Geschichte dort gehört wird. Also es ist im Garten des Goethe-Instituts.
Ja, voll gut und wichtig, dass du auch diese Seite nochmal betonst, ne? Denn es ist natürlich keine einfache Arbeit und gerade deshalb ja auch so wichtig. Ich würde gerne, weil du das jetzt gerade auch schon mal so ein bisschen angesprochen hast, noch ein bisschen, ich könnte ewig mit dir auch über die Fragen nach Erinnerungskulturen und ganz vielen eurer Projekte und so weiter sprechen, aber ich würde schon gerne, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen auf deinen Blick auf Schule und das Bildungssystem zu sprechen kommen. Du hast eben gesagt, du gibst auch Workshops in Schulen, du hast eben gesagt, bei der Vorstellung deiner Arbeit, dass du gerne, setze ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aber dass du störst, dass du aufmerksam machst, dass du versuchst, auch die Themen eurer Community, ich sage auch Community immer in Anführungsstrichen, weil es ist natürlich nichts fest definiertes und so, versuchst zu setzen und Aufmerksamkeit darauf zu legen, auch in den Verschränkungen mit anderen marginalisierten Gruppen und so weiter und so fort. Wenn du an Schule denkst und deine Arbeit, da siehst du, dass es eine Veränderung gibt, weil du hast jetzt eben von deinem Großvater gesprochen und der Tatsache, dass er nur zweimal die Möglichkeit bekommen hat, seine Geschichte in einer Schule zu erzählen. Wie ist jetzt gerade deine Wahrnehmung?
Also es ist auf jeden Fall im Gegensatz dazu, wie es vor einigen Jahren war, natürlich eine riesengroße Veränderung. Also ich habe das Gefühl, dass Schulen schon sehr gerne möchten, dass wir öfter kommen. Und wir würden es auch sehr gerne machen, weil wir große Hoffnung auch in Schülerinnen haben, in das Bildungssystem und so weiter. Obwohl es natürlich viele Baustellen hat, aber wir können es ja nicht besser machen, wenn wir immer nur meckern. Wir müssen ja irgendwie alle was machen. Und natürlich muss sich auf struktureller Ebene auch etwas ändern. Aber da können wir als NGO erstmal wenig machen, außer dass wir die Politik immer wieder nerven. Also es gibt eine Veränderung. Es ist jetzt auch so, dass beschlossen wurde, dass das Thema nationale Minderheiten, also Roma sind ja auch eine nationale Minderheit, die deutsche Minderheit zumindest, was ich betonen muss, weil Zugewanderte und Geflüchtete sind die Roma nicht, als nationale Minderheit gezählt werden. Also mit Deutsch meine ich Sinti, die seit über 600 Jahren hier leben und Roma, die vor 200 Jahren herkamen. Genau, und es ist so, dass jetzt beschlossen wurde, aber es geht halt zu langsam so. Und sind die Roma, unsere Kulturen sind ja so breit gefächert. Und es ist halt so, dass viele kulturelle Errungenschaften in Europa, ja dank uns da sind, sind die Roma haben Europa maßgeblich mitgeprägt. Und man könnte somit eigentlich sind die Roma in jedes Unterrichtsfach irgendwie verpacken. Und es sind viele Materialien vorhanden oder auch schon geschrieben worden und die werden bisher nicht so genutzt.
Diese Materialien werden nicht genutzt. Und ich habe ja auch eine Folge beispielsweise zu Rassismus in Schulbüchern und dieser Schulbuchstudie aus Bremen zusammen mit Meral L. gemacht. Und da geht es jetzt nicht explizit um eine bestimmte Rassismusform, aber das, was da auch hervorgehoben wird und was ich ja auch schon mal mit Heidi Barth besprochen habe. Und also es gibt ja ein paar Folgen, dass auf der einen Seite Material, was vielleicht auch aus Selbstorganisationen und so weiter kommt, nicht genutzt wird oder auch oft kein Wissen darüber herrscht, dass es diese Materialien gibt. Zusätzlich ist das Bild, was in vorhandenen Materialien und in Schulbüchern und so weiter weiterhin reproduziert wird, ja häufig weiterhin rassistisch, stigmatisierend, sehr einseitig. Wenn Dinge überhaupt angesprochen werden, ist es so ein kleiner Kasten, der dann so drauf hinweist, ja, und außerdem sind auch Sinti und Roma im Holocaust ermordet worden und so weiter. Das ist ja so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man sich dann bewegt, also auf eine negative Art und Weise natürlich. Und das ist auch, würde ich sagen, ein strukturelles Problem in Schule, dass es ja nicht nur in diesem Bereich, auch in vielen, vielen anderen Bereichen total viele NGOs und so weiter gibt, die super tolles, auch mit Hilfe von Lehrkräften erstelltes, didaktisiertes Material zur Verfügung stellen. Aber es eben nicht so richtig gekoppelt wird, wirklich mit Inhalten und Curricula und so weiter. Wie ist es denn, wenn du selber dann in die Schule gehst? Also was machst du da für Erfahrungen bei deinen Workshops? Wahrscheinlich kennst du das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, aber vielleicht kannst du davon nochmal so ein bisschen berichten oder was vielleicht so Dinge sind, die dir einfach auch auffallen oder wo du jetzt auch gerne so den Raum nutzen würdest, um auch darauf hinzuweisen, weil ja wahrscheinlich auch vornehmlich Lehrkräfte oder Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, zuhören.
Also es ist so, dass ich zwei Arten von Lehrerinnen bemerke. Eine Minderheit, die sehr dankbar ist auf der einen Seite und sich bedankt und freut, dass ich da bin. Die andere Seite, die sagt, also gerade wenn ich aus dem Klassenraum komme und sage, das war gut mit ihren Schülerinnen und so weiter, es herrscht viel Unwissenheit vor, aber das ist ja generell ein strukturelles Problem. Also ich walze das Problem jetzt nicht auf Schülerinnen ab, sondern es ist ja einfach ein grundlegendes Problem. Und dann erlebe ich auf der anderen Seite eine Arroganz der Lehrerinnen, die sagen, wir haben ja kein Rassismusproblem und kriegen eine Schule ohne Rassismus. Das ist leider der Großteil, aber ich schöpfe keine, also ich verwende wenig Energie in sie, sondern ich schöpfe dann eher Kraft von den dankbaren Lehrerinnen. Letztens auch einen sehr netten Workshop im Lehrerinstitut in Hamburg. Da war es auch so, dass viele Lehrerinnen auf mich zukamen und gesagt haben, vielen Dank, ich habe sehr darüber nachgedacht, was sie gesagt haben. Ich habe zum Beispiel das Beispiel mit der E-Mail. Wir haben hier ein Problem mit Sinti und Roma, mit der Sinti und Roma-Familie hervorgebracht oder auch andere E-Mails, weil ich ja eine Menge Anfragen kriege. Es ist auch so, dass ich immer wieder bemerke bei den Kindern und Jugendlichen, dass sie mit Sinti und Roma, also das bemerke ich nicht nur dort, sondern auch im Umgang mit Lehrerinnen, dass viele gar nichts mit unseren Selbstbezeichnungen anfangen können. Also Lehrerinnen eher. Und bei gerade jüngeren Klassen, 5., 6., wenn ich da anfange von Sinti und Roma, dann sehe ich mehrere Gesichter, als dann wir irgendwie ja Aliens sind oder so, oder ich jetzt irgendwie eine fiktive Geschichte erzähle. Und es ist so, dass ich versuche, so wenig Gewalt wie nötig zu produzieren. Also es ist am liebsten komplett Vermeidung. Ich erwähne dann die Fremdbezeichnung, also erstmal Z-Wort, sage ich. Da klingt es noch nicht so, aber sobald ich das reproduziere, was natürlich auch nicht richtig ist, aber manchmal, je nach Aufgabe, um irgendwie ranzukommen, dann können die Schülerinnen etwas damit anfangen. Und dann kommt, ah ja, du hast mich auch schon mal so benannt. Oder das hat mir jemand unter meinen TikTok-Account geschrieben. Und das ist natürlich einerseits problematisch, weil dann Bilder reproduziert werden. Keine Frage. Aber sie haben schon mal einen Anhaltspunkt, eine Gruppe, an die sie anknüpfen können und dann lernen, also fair lernen können. Lernen dann noch, was Kind in Roma heißt, gehen dann Teilbeispiele durch. Zum Beispiel, was kann man machen, wenn man das und das erlebt in der Schule. Es ist dann nicht so, dass Lehrerinnen sehr häufig weghören, wenn strukturelle Diskriminierung geschieht, weil, also oftmals auch auf Unwissenheit, das würde ich auch sagen, wenn es um die Materialien geht. Also, und das zeigt ja auch nochmal die Geschichte auch, wenn jemand seit mehreren Jahrhunderten hier lebt, und so strukturell unsichtbar ist, dann hat das schon sehr viel mit dem Rassismus der Mehrheitsgesellschaft zu tun.
Absolut. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, das sind ja generell auch Spannungsfelder politischer Bildungsarbeit, Spannungsfelder in der Pädagogik, die ja auch immer wieder aufzeigen, wie krass es eigentlich ist, dass man quasi die rassistischen Narrative bedienen muss, um überhaupt erklären zu können, worüber gesprochen wird, weil das ist, worauf man sich quasi verlassen kann in unserer Gesellschaft. Also man kann sich darauf verlassen, dass das bekannt ist, die Selbstbezeichnungen, aber nicht unbedingt. Ne? Und das trifft ja auch nicht nur logischerweise, nicht nur auf SchülerInnen zu, denn die müssen es ja von irgendwo gelernt haben und das sind ja nun mal meistens die Erwachsenen oder zumindest auch das, was reproduziert wird in Medien, in Geschichten, in Büchern und so weiter und so fort. Und das finde ich schon auch nochmal krasses zu betonen, dass es auch in diesem Fall auch noch mal extremer ist, glaube ich. Also, dass das da wirklich, wirklich krass ist, wenn man irgendwie versucht zu umschreiben oder mit dem in das Thema einzusteigen, dass man fast keine andere Chance hat. Oder dass es sehr schwierig ist, ohne daran anzuknüpfen, weil das Bekannte ist. So, und das zeigt ja auch die Stärke der Bilder und eben auch die Tatsache, dass es alles andere als weg ist oder okay ist und es ist keinen Rassismus gibt und es ist keine Diskriminierung in dem Raum gibt und so weiter. Also das widerspricht sich ja in sich schon total.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass viele Schülerinnen schon dahingehend ein gutes Bewusstsein dafür haben, dass es die Diskriminierung gibt. Also nicht die Diskriminierung gegenüber Sinti und Roma, sondern generell, dass es Diskriminierung gibt, Rassismus und so weiter und die Worte auch verwenden. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend, weil in dem Alter habe ich die Worte nicht genutzt. Wenn ich irgendwie schlechter behandelt wurde, dann habe ich immer gedacht, okay, vielleicht bin ich irgendwie schuld oder, also ich habe die Schuld dann eher bei mir gebucht und habe dann erst im Nachhinein ganz viel verstanden, dadurch, dass ich dann die Sprache gelernt habe.
Und gerade deshalb ist ja die pädagogische Begleitung so unglaublich wichtig, auch um Spannungsfelder aufzuzeigen, auch um dafür zu sorgen, dass auch das Benutzen dieser Begriffe nicht so von innen heraus ausgehöhlt wird, weil es eben dann ein vielleicht erstes Wissen ist oder der Beginn einer Politisierung oder so, die ja unterfüttert werden müsste. Aber dafür müssen natürlich auch Lehrkräfte oder pädagogische Fachkräfte ausgebildet sein, um das dann tatsächlich auch unterfüttern zu können, dann auch gemeinsam lernen zu können und auch um der Gefahr entgegenzuwirken, dass sich dann nicht so eine Kluft bildet, dass dadurch nachher eher zwei Pole entstehen, die einen, die anfangen sich zu politisieren und mit diesen Begriffen auch um sich werfen, eigentlich Begleitung und Unterstützung dabei bräuchten und quasi auch gefüttert werden wollen in diesem Wissen und denen, die sagen, ja, es existiert alles gar nicht so gefühlt, geht mir weg mit euren neumodischen und so weiter. Wir kennen die Abwehrreaktionen. Ne, so. Und das finde ich schon, das ist eine große pädagogische Fragestellung, wie man damit eigentlich umgeht, weil diese Entwicklung ja passiert. Also du beobachtest es jetzt als externe Person, die in Schule reingeht, aber man merkt es natürlich auch an Spannungen, die innerhalb der Schule gehäuft vorkommen, wichtig sind, aber natürlich auch ein zweischneidiges Schwert an bestimmten Stellen. So, wenn es da keine Passung mehr gibt, auch in dem Wissen so, oder in den Rollen, die man so miteinander füllt. Du hast jetzt von deinen Workshops gesprochen und so ein bisschen von den Erfahrungen, die du da machst. Vielleicht nochmal so für die, die zuhören, was sind denn so die Themen, die du quasi so abklapperst? Also wenn du so einen Einstiegsworkshop machst, das ist ja immer vielleicht auch das an der Stelle nochmal, ne? Es ist ja immer so, dass auch nicht ein Workshop ausreicht, genau wie eine Podcast-Folge. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, ne? Eine Stunde Podcast reicht nicht aus, um über irgendwie komplexe Themen aufzuklären. Aber es ist ja immer so ein Einstieg, es ist ein Impuls. Und da ist es ja auch oft so ein bisschen verdichtet, um überhaupt erstmal so einen Anknüpfungspunkt, einen Startpunkt zu erreichen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du da ran, wenn du jetzt eingeladen wirst? Ist das ein eher so generell Workshop zum Antirassismus und du legst dann Fokus oder sagst du, nee, mir geht es schon explizit darum, unsere Geschichten erstmal zu erzählen?
Es kommt darauf an, auch was gefordert ist, auch auf die Zielgruppe. Arbeite ich jetzt mit 5-6-Klässlern oder mit 11-12-Klässlerinnen oder mit Lehrkräften? Bei Lehrkräften lege ich ganz schwer den Fokus meist immer darauf, woher habe ich meine Informationen, weil das erstmal ein grundlegendes Problem ist. Also die Geschichte über Sinti und Roma wurde halt über Jahrhunderte aus der Mehrheitsgesellschaft geschrieben und mit rassistischen Zuschreibungen beschrieben. Und von das, also mir geht es darum, sich selbst erstmal zu reflektieren und zu schauen, okay, was bedeutet das überhaupt für meine Arbeit? Also welche Auswirkungen hat es, woher ich meine Informationen habe? Also generell ist es schwierig, da richtige Informationen über die Geschichte der Sinti und Roma zu kriegen. Da gibt es wirklich wenige Quellen im Internet. Es ist klar, dass Wikipedia nicht dazu gehört, aber es gibt wenige Quellen im Internet, auf die man sich auch hundertprozentig verlassen kann. Hören sagen ist auch keine gute Quelle. Für Schülerinnen ist es häufig so, dass die Heinrich-Böll-Stiftung mich anfragt im Rahmen der Demokratietage, die sie anbieten. Und da geht es natürlich dann ganz stark um Rassismus, Antirassismus. Und mir ist es wichtig, dass die Schülerinnen vor allem gestärkt rausgehen, dem Wissen, dass sie nicht alleine sind, dass ich Beispiele gebe für Rassismus, was man tun kann und so weiter, aber auch aus der Perspektive als Sinti-Erzähler, dass sie wahrnehmen, dass es ja bevor Nachfahren von Holocaust-Überlebenden sind und so weiter, also je nach Altersklasse. Was ich auch immer gerne mag, ist gerade Lehrkräften zu empfehlen, das Buch von Kayo Avuzuzi Onnoghen, Back to a Dream, und das der zweite Teil Staban Schob sind zwei Kinderbücher, die für Kinder ab 7 sind, also eher für die Grundschule, aber ich treffe wenig Grundschullehrerinnen und da haut jemand zu. Also es sind die ersten deutschsprachigen Bücher, in denen keine rassistischen Stereotype reproduziert werden. Die sind selber aus der Perspektive einer schwarzen Sinti-Zahl geschrieben. Und es sind Bücher, die Sinti- und Roma-Kinder unglaublich empowern. Und also ein Buch, das ich mir auch gewünscht hätte als Kind, was ich gebraucht hätte, gerade weil meine Sprache mal abgewertet wurde und da wird wie selbstverständlich von 1 bis 10 gezählt. Das ist natürlich dann tolles Gefühl.
Cool, danke nochmal für den Hinweis. Es gibt ja auch eine Folge mit Tayo, vielleicht das an der Stelle, falls jetzt Leute erstmal nur unsere Folge hören. Ich weiß die Nummer gerade nicht, aber ich verlinke die auch gerne nochmal, wo sie die Bücher und ihre Arbeit auch nochmal vorstellt. Und ich glaube, es ist auch voll wichtig. Ich glaube, wenn man euch folgt und deiner Arbeit folgt und das dadurch so ein bisschen auch begleitet, nimmt man auch indirekt schon ganz viel mit, ohne dass man vielleicht direkt einen Workshop macht. Ich meine, du kannst jetzt nicht durch jede Schule in Deutschland, ne? Und es gibt ja natürlich noch andere Menschen, die das machen und so. Aber es ist immer so ein Anfang zumindest, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und deshalb auf jeden Fall dafür, dass du das machst, schon mal ein Riesendanke. Ich weiß ja auch, dass es sehr viel Arbeit ist und kriege das ja auch so ein bisschen mit. Am Ende der Folge lasse ich immer noch mal so ein bisschen Raum, um erstens vielleicht, das hast du jetzt gerade quasi auch schon so ein bisschen selber eingeleitet, noch mal so ein paar Tipps zu geben vielleicht. Also wem kann man folgen? Wie kann man sich vielleicht selber weiterbilden? Was gibt es noch so für Empfehlungen von dir, wo du sagen würdest, ey, das ist voll wichtig über diese Folge hinaus, die vielleicht jetzt irgendwie so einen Impuls gegeben hat. Und dann kann man sich auf den Weg machen, sich mit Themen nochmal ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Und zusätzlich dazu, dass du gerne eine konkrete Hausaufgabe stellen an alle, die zuhören.
Okay, ja, Empfehlung. Also ich bin ein Bücherwurm. Ich kann zum Beispiel empfehlen, das ist eine Studie über die Bildungssituation der Sinti und Roma. Also es gibt vorweg erstmal eine Bildungsungerechtigkeit gegenüber Sinti und Roma aufgrund der Geschichte. Aber es gibt heute in Deutschland nicht mehr die Bildungssituation von Sinti und Roma, sondern es ist eine plurale Bildungssituation. Und dazu wurde eine Studie gemacht zu den Ursachen und den Folgen und wie es heute ist. Das ist das Buch von Daniel Strauch. Also Daniel Strauch hat das herausgegeben und das nennt sich Rondo-Care-Studie, ungleiche Teilhabe zur Lage der Sinti und Roma in Deutschland. Die Bücher von Tayo. Und dann gibt es noch einen Bericht. Das ist der Bericht der unabhängigen Kommission Antizismus, der von der Bundesregierung ausgegeben wurde und dem Deutschen Institut für Menschenrechte. Da bin ich übrigens auch Mitglied. Schwank erwähnt, aber gut. der Bericht kam 2021 heraus und dort haben Wissenschaftlerinnen herausgearbeitet, dass der Rassismus strukturell verankert ist, verschiedene Bereiche aufgezählt, zum Beispiel auch den Bereich Bildung, Polizei und so weiter und wie es da aussieht und hat dann Empfehlungen herausgegeben. Also das ist ja eigentlich ganz interessant, mal reinzugucken. Ist natürlich kein Muss, alles zu lesen, aber da steht auch nochmal was drin. Woher kommt die Fremdbezeichnung eigentlich? Also dass die Fremdbezeichnung ja wissenschaftlich gar nicht eindeutig geklärt ist, woher es kommt. Aber es ist sicher, dass es immer die Sprache der Täterin war und das Wort gar nicht in der Sprache der Zivilen Roma existiert und immer dazu diente, Menschen zu dehumanisieren. Und ja, wenn man sich Infos holen möchte, fundierte Infos, dann kann ich das empfehlen. Gibt es auch gratis auf der Seite des Bundesministeriums des Inneren. Man kann es sich zuschicken lassen oder als Download-Link. Download-Link ist vielleicht nochmal besser, weil man dann nochmal gezielt schauen kann, was man haben möchte. Und dann finde ich auch noch ganz gut von Carola Fink, Sinti und Roma, Geschichte einer Minderheit. Das Buch wurde von einer Historikerin geschrieben. Dazu muss ich sagen, nicht aus der Minderheit, aber es fasst die Geschichte der Sinti und Roma dennoch sehr gut zusammen. Ich kann noch empfehlen das Buch von Lea Carola Czolek und Professor Dr. Gudrun Perko zu Antizintiismus, Antiromaismus. Es ist so, dass die beiden Geflüchtete, Zugewanderte und Deutsche zu den Roma zu Wort kommen ließen. Das kommt auch nicht häufig vor. Meine Hausaufgabe, die ich aufgebe. Das ist spannend. Meine Hausaufgabe ist, bitte hinterfragt eure Quellen. Fragt Selbstorganisationen nach Workshops. Wir bieten sehr gerne für Schulen an. Das ist meine Erfahrung. Es gibt insgesamt 130 Selbstorganisationen von Sinti und Roma in Deutschland. Davon sind etwa 21 in der Bundesverein der Sinti und Roma, 20 in zentraler deutscher Sinti und Roma und 11 in der Zentralallianz Deutschland. Es schadet auch nicht, Workshops zu buchen bei verschiedenen Selbstorganisationen der Sinti und Roma, weil jeder bringt auch nochmal eine andere Perspektive mit.
Absolut. Und auch überhaupt mal, das würde ich jetzt einfach ergänzen, lokal zu gucken.
Dann gebe ich gerne noch eine Reflexionsfrage mit. Und zwar, wie viele Bücher von sind den Roma-Überlebenden kennen Sie oder kennt ihr? Also das mal zu hinterfragen, wie viele habe ich tatsächlich gelesen und wie viele der Überlebenden kenne ich namentlich.
Vielen, vielen Dank. Es scheint, glaube ich, auch so ein bisschen durch, dass du auch Pädagogin bist. Das konnte man jetzt darin sehr gut erkennen und ich kann das sehr gut nachfühlen.
Obwohl man hätte noch mehr dazu sagen können. Also ich habe auf jeden Fall einen Aspekt, den ich noch ansprechen möchte. Also es ist so, dass durch den Schritt nach außen haben wir ganz viel Solidarität erfahren. Solidarität, die wir nicht kannten, die uns ganz viel Kraft gegeben hat und auch heute noch viel Kraft gibt. Und das ist etwas, egal ob wir jetzt mehr Rassismus erleben, dadurch, dass wir sichtbarer sind oder nicht, das ist etwas, was ich auch nicht mehr missen möchte in meiner Arbeit. Und dann ist mir auch eingefallen, es ist ganz häufig auch so, dass so bei Schulabstinenz ist es ganz häufig so, dass bei einem Adam zum Beispiel nachgefragt wird, was ist da überhaupt los? Wir fragen mal nach und so weiter. Bei Zinti-Roma-Kindern und Jugendlichen wird ganz häufig davon ausgegangen, dass es Teil der Kultur ist. Das ist etwas, was man definitiv hinterfragen sollte. Also ich habe ja schon vorher gesagt, dass man Probleme nicht ethnisieren sollte. Und noch ein weiterer Punkt, generell, es ist auch wichtig, dass man die Eltern auf Augenhöhe behandelt. Es kann sein, dass die Eltern nicht den Bildungsabschluss haben, den man selbst hat und dass man sich da sprachlich anpassen muss. Kann aber auch sein, wenn man zum Beispiel geflüchtete Eltern dort hat, also geflüchtete Eltern aus der Minderheit, die der Sprache gar nicht so mächtig sind, dass man da einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin organisiert, die oder der nicht das Kind ist. Das ist eine weitere große Herausforderung für das Kind. Und da kann man nicht die Last auf das Kind verlagern.
Vielen Dank. Ich würde an der Stelle tatsächlich dann auch nochmal ergänzen. Es sind jetzt einfach schon ein paar Podcast-Folgen hier, dass es ja auch eine Folge mit Gianni Jovanovic gibt. Und die Folge haben wir aufgenommen, bevor sein Buch, das er zusammen mit Oyinda Mola Alashi geschrieben hat, erschienen ist. Und von diesen Erfahrungen in der Schule spricht er sowohl in der Folge als auch nochmal ausführlicher auch in deren Buch Kleine Mehrheiten. Danke, liebe Kelly. Danke für das schöne Gespräch, für deine Arbeit. Es ist schön, dass wir uns über die CPPD kennenlernen konnten. It's a wrap. Und danke fürs Zuhören an alle, die zugehört haben.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.